your engine.
Sebastian Bühler ist der einzige Deutsche im Reigen der Werksfahrer in der Motorradwertung bei der Rallye Dakar. Gebürtig aus Ratingen in der Nähe von Düsseldorf lebt er bereits seit Jahren in Portugal, hat dort auch das Marathon-Rallye-Fahren erlernt und er tritt an für das Hero-Team, also für die indische Marke, deren Motorräder bei Speedbrain in der Nähe von Rosenheim vorbereitet und von Speedbrain auch eingesetzt werden. Ich habe mich für diese Episode von Pitwalk TV mit Sebastian Bühler unterhalten. Viel Spaß dabei! Du hast zwei Verletzungen hinter dir in diesem Jahr. Bei der Rallye Dakar bist du einmal böse abgestiegen und zuletzt dann auch in Marokko bei der sogenannten Generalprobe für die Rallye Dakar. Wie geht's dir jetzt mittlerweile?
Es geht mir gut. Ich bin, fühle mich fit und war jetzt 6 Tage in Namibia Roadbook trainieren. War auch ziemlich gut. Das war richtig wichtig, damit ich wieder ein bisschen mit der Wüste in Kontakt bin. Und ja, mal sehen, wie jetzt Dakar wird. Ich glaube, dieses Jahr wird es richtig hart, aber ich fühle mich gut und ich hoffe, es wird ein gutes Rennen.
Was macht denn deine Krankenakte? Was hast du alles über dich ergehen lassen müssen an Behandlungen, Operationen? Was war bei der Dakar? Was war dann in Marokko noch wieder passiert?
Nach der Dakar musste ich operiert werden, weil das war alles nur mit Zeit. Und jetzt in Marokko musste ich am Schlüsselbein operiert werden. Ich habe beide Schlüsselbeine gebrochen, aber das eine, da war schon Stahl drin, deswegen musste ich nur bei der anderen operieren.
Die Operationen sind alle gut verlaufen. Also die ganze, was auch immer da noch an Metall drin ist, bleibt jetzt erst einmal drin für die Dakar?
Ja, das bleibt drin. Und war alles gut. Nach 1,5 Wochen konnte ich schon wieder auf dem Fahrrad, auf der Rolle fahren und so. Das hilft dann auch bei der Erholung, dass dann, wenn der Körper sich bewegt, dass es dann schneller geht.
In Namibia Roadbook Training mit Ross Branch, mit deinem Teamkollegen oder was hast du gemacht?
Ja, Wolfgang hat ein paar Motorräder unten, so dass wenn wir Roadbooks trainieren wollen, können wir das da unten machen, weil es sicherer als Marokko. Die Wüste ist perfekt, weil das ziemlich ähnlich ist mit Saudi-Arabien. Und wir haben auch schon ziemlich gute Roadbooks und eine Werkstatt dort unten von einem Freund von Ross, der uns aushilft, und deswegen ist es eigentlich perfekt.
Ross Branch ist dieses Jahr Weltmeister geworden in der Marathon-Rallye-WM mit einer Hero, was ja doch einigermaßen überraschend kam, wenn man die Konkurrenz sich anschaut. Honda gilt als das Bike, das technisch am weitesten fortentwickelt ist. KTM ist sowieso eine Großmacht in der Wüste. Ich weiß nicht, ob man sagen muss, KTM ist eine Großmacht gewesen jetzt mit deren Insolvenz. Das wird sich zeigen. Wie steht Hero tatsächlich da im Vergleich zu den beiden? Die jetzt KTM ist ja bei der Dakar auch wieder mit dabei.
Ja, ich glaube, das Hero ist auf dem gleichen Niveau wie Honda und wie KTM. Das Team, das arbeitet ziemlich hart und sehr professionell. Ist zwar nicht so ein großes Team wie Honda zum Beispiel, aber ist manchmal sogar besser, wenn es weniger Leute sind, weil es manchmal einfacher ist, irgendwo hinzukommen. Deswegen, unser Bike ist sicher auf dem gleichen Niveau wie Honda und wie KTM.
Obwohl es ja eine andere Technik hat. Ihr habt noch diesen althergebrachten Gitterrohrrahmen um den Tank herum, während die anderen beiden ja einen anderen, diesen Zentralrohrrahmen, also diese aus dem Motocross entlehnte, quasi geschwungene Rahmenlösung fahren, die etwas leichter ist und die auch andere Flex und andere Stabilitäten in sich trägt.
Genau. Das ist unser Rahmen, ist noch der wie der damalige Rallye-Rahmen, wie es normalerweise alle Rallye-Motorräder waren. Aber wir sind zufrieden damit und mit unseren Federn, die wir haben, und so wie das Gewicht ausgelegt ist, funktioniert das Motorrad sehr gut.
Ich habe gehört, ihr habt in Marokko jetzt eine Ausbaustufe gefahren. Solange du drauf geblieben bist, hast du sie auch gefahren mit etwas anderer Geometrie. Was steckt dahinter, hinter diesem etwas abstrakten Begriff einer anderen Geometrie? Und aus Fahrersicht, was macht die Maschine besser als der Vorgänger?
Das ist, damit die Maschine ein bisschen einfacher im Handling wird. Also, dass man besser Kurven und Direktion ändern kann. Und wir haben auch einen neuen Hecktank. Wir haben neue Scheibe vorne für den Wind, damit der Wind uns nicht so stört. Und der Rahmen ist neu. Also das Motorrad ist eigentlich komplett neu. Nur noch der Vordertank, bleibt der gleiche. Den ändern wir nach Dakar, glaube ich.
Hecktank und vorderer Tank, die habt ihr deswegen dran. Bei Motocross-Maschine hat man so etwas ja logischerweise nicht. Die habt ihr deswegen dran, eben weil ihr lange Tage fahren müsst. Wie ist das Ganze aufgeteilt? Wann wird was aus welchem Tank verbraucht während eines Tages?
Ja, das kommt drauf an, wie der Fahrer es am liebsten mag, aber ich fahre immer hinten los. Also ich verbrauche zuerst Sprit hinten, lasse normalerweise immer 5, 7 Liter hinten drin, falls ich ein Problem mit der vorderen Spritpumpe habe, dass ich hinten immer eine kleine Reserve habe. Und dann, also wenn ich hinten, normalerweise 100 Kilometer hinten und dann wechsle ich nach vorne.
Und warum machst du erst hinten leer, damit das Heck dann leichter wird und nicht mehr so träge hinterher
Genau,
schwänzen?
damit das Heck leichter wird und weil der Vordertank, weil das Gewicht so ausgeteilt ist, dass du weiter unten sitzt, ist es natürlich besser, dass man zuerst hinten verbraucht, wo das Motorrad vielleicht ein bisschen aggressiver reagieren kann, wenn er voll ist, und dann machen sie halt vorne.
Machen deine Teamkollegen Ross Branch und Nacho Cornejo das genauso oder gibt es da Unterschiede Hero intern auch?
Nee, die machen das auch so, glaube ich.
Nacho Cornejo ist neu bei euch dieses Jahr. Der gilt als ein Großmeister der Navigation, ist nicht unbedingt der absolut schnellste und radikalste Fahrer, nicht so draufgängerisch wie beispielsweise Weltmeister Branch aus deiner Mannschaft. Was kannst du von Cornejo lernen oder ist der weit weg von dem, wie du an die Arbeitsweise mit Navigation, Orientierung rangehst?
Nee, ich kann natürlich ziemlich viel mit ihm lernen, weil der kommt aus der Wüste. Der wohnt in Chile, das
Chile,
ist
ja.
perfekt zum Navigieren und der hat, wenn er ein Roadbook machen möchte, muss sich aufs Bike setzen, fährt aus dem Haus raus und macht ein Roadbook. Das ist perfekt. Ich glaube, deswegen hat er so viel Selbstvertrauen in seiner Navigation, dass wenn dann diese Tage kommen, wo ziemlich schwere Punkte sind, wo man dann sieht, dass er wirklich ziemlich gut und sehr, sehr viel Selbstvertrauen in seiner Navigation hat.
Und was kannst du dir von dem abgucken?
Abgucken, ich weiß nicht, aber zum Beispiel Sachen fragen, wenn ich manchmal ein paar Fragen habe. Oder wenn wir Roadbooks trainieren und ich mich verfahre und dann frage ich ihn, wie machst du das da oder wie hast du es da gemacht? Und das erklärt er dann auch ziemlich gut und erklärt es auch gerne. Also ist ein Fahrer, der gerne erklärt.
Hero ist eine indische Marke, die wird irgendwann im Laufe diesen Jahres auch zum ersten Mal auf den europäischen Markt kommen. Haben Sie auf der EICMA, dieser Motorradmesse in Mailand, erklärt. Wie kommt ein Deutscher, ein gebürtiger Deutscher, oder aufgewachsen in den ersten Jahren in Ratingen, dann allerdings in Portugal aufgewachsen, wie kommt der zu einer indischen Marke?
Das war über Wolfgang Fischer. Das hat nämlich, als ich meine erste Rallye in Marokko gemacht habe, in 2016, aber noch mit einer Yamaha, einfach nur einen größeren Tank dran gebaut und so. Und dann habe ich das Team, das war das erste Jahr, dass Wolfgang, da ist er von Honda weggegangen und hat mit Hero angefangen, das Projekt. Und da habe ich das dann gesehen und dann nach 2 oder 3 Jahren habe ich ihn mal angeschrieben, zum Fragen, ob er Platz für einen deutschen Fahrer hätte. Und da hatte er da in der Zeit keinen Platz, aber hat mir schon ein bisschen geholfen mit ein paar Teilen und so. Als ich dann in 2019 gefahren bin, hat er mir schon sehr viel geholfen. Und dann 2020 war ich dann im Team.
Hast du das von Anfang an ernst genommen? Weil ich kenne einige, die gesagt haben, Hero, indischer Verein, kennt kein Mensch, wird sowieso nichts, zumal das ein deutsches Privatteam aus der Nähe von Rosenheim macht. Also gar kein echter Werkseinsatz im Vergleich zu KTM und später auch Honda. Für dich war das schon von Anfang an eine ernstzunehmende Kiste.
Ja, weil es sind auch ziemlich, da sind viele Portugiesen dabei. Da ist Felipe, der Chefmechanik, der Joaquin, der war auch der Fahrer damals. Der ist jetzt nicht letztes Jahr aufgehört.
Joaquin Rodriguez.
Und ja, und ich wusste schon, dass das alles ziemlich professionell ist. Das ist zwar kein richtiges, es ist eigentlich ein Werksteam, aber nicht mit einem großen Werk wie Honda oder KTM dahinter, aber das funktioniert alles gleich oder sogar besser als ein großes Werksteam.
Warum?
Weil es ist ein kleineres Team, weniger Leute, fast wie so eine kleine Familie, aber gleichzeitig sehr professionell und es ist halt, wie man so arbeitet, also alles professionell und Alles korrekt, alles bei Zeit. Also mir gefällt es und ich mag es richtig gerne.
Du bist jetzt auch noch in Portugal, bevor du abhaust zur Rallye. War dieser portugiesische Faktor, von dem du gerade sprachst, auch wichtig für dich? Du bist ja auch in Portugal aufgewachsen mit deinen Eltern, die da irgendwann mal mit dir als, was war, Dreijähriger hingezogen sind?
Ich bin nach Portugal gezogen, da war ich 3 Monate alt,
3 Monate,
also
nicht 3 Jahre.
ja, 3 Monate. Und ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen geholfen hat, weil ich glaube, dass Joaquim ein bisschen geholfen hat, dass ich ins Team komme, weil ich bin schon in Portugal die Bahas gefahren. Und er hat schon mit mir über Wolf, mit, also dem Wolfgang gesagt, ah, das ist Basti, das ist ein Deutscher, der ist schnell in Bahas, der möchte bei den Rallyes anfangen, deswegen. Ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt, dass er mir ein bisschen geholfen hat.
Wolfgang Fischer hat mir schon von Anfang an immer wieder erzählt, da kommt jetzt endlich mal ein junger Deutscher, der das wirklich gut kann und der auch perspektivisch das Zeug hat, in die Weltspitze nach vorne reinzufahren. Dann hast du ja doch einige ziemlich böse Stürze gehabt mit Knochenbruch hier und Oberschenkel da und jetzt, wie du sagst, Schlüsselbein. Hat dich das zurückgeworfen oder ist das der normale, fast gesagt, der normale Blutzoll, den man zahlen muss als Marathon-Rallye-Fahrer, einkalkuliert und Mund abputzen und weiter?
Ja, ich glaube eigentlich fast, dass das normal ist, weil wenn man sich die Karriere von allen Fahrern eigentlich anguckt, hatten viele so eine Phase, wo die gestürzt sind, also während sie noch am Lernen sind. Also man lernt ja immer, aber während sie, ich glaube, das ist, wenn man so seinen Rhythmus versucht zu finden, da passieren die Stürze öfter. Deswegen, ich glaube, nach jedem Sturz wird man erfahrener und lernt halt vielleicht hier ein bisschen Gas wegnehmen, da nicht so viel riskieren. Deswegen, klar ist es immer blöd zu stürzen und das tut weh und man kann sich halt böse verletzen. Aber ich glaube, das gehört fast ein bisschen zur Erfahrung und zum Lernprozess dazu.
Bist du jetzt oft genug gestürzt, um erfahren genug zu sein, die Dakar schnell und gut durchzufahren?
Ja, ich glaube schon, ich hoffe schon. Ich fühle mich gut mit der Navigation jetzt, als wir trainieren waren und auch schon in Marokko. In Marokko war der Sturz, das war Pech. Ich habe sogar danach mit Adrian van Beveren gesprochen. Der war da, der sagt, dass da, wo du gestürzt bist, da kann man nicht sagen, ah, du hast versucht zu riskieren oder du hast versucht, du warst im Staub oder so. Das war einfach in den Steinen, das war Pech. Deswegen, das ist dann auch ein bisschen, ist gut, das zu hören, weil ich mich nicht genau an den Sturz erinnert habe. Deswegen wusste ich nicht genau, was passiert ist.
Warst du weg?
Ja.
Hast du mal ein bisschen geschaut, wo die Honda, wo die KTM und wo ihr eure Stärken habt mit der unterschiedlichen Rahmenauslegung, mit der unterschiedlichen Charakteristik der Maschine? Könnte ja wichtig werden, weil die Dakar ja mal mindestens zwei, eher drei verschiedene Terrains aufweist. Geht los mit Felsen, dann kommen diese kleineren Dünen und dann geht es in die gewaltigen Dünen des leeren Viertels. Also wer kann was?
Ja, ich glaube, unsere Maschine ist gut für offene Wüste, das ist fast wie Dakar die ganze Zeit ist. Wenn es denn zu in den Dünen sind, also wenn es diese kleinen Dünen sind, dann sind die anderen, glaube ich, ein bisschen stärker, aber das, ich glaube, im Allgemeinen für die Rallye Dakar ist unser Bike das, was am besten dazu passt. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Rallyes hat, wie hier in Portugal, wie wir hatten oder damals in Spanien. Wo es mehr Wege ist, ein bisschen kleiner, da passen die anderen ein bisschen besser zu, weil die fast wie so Motocross-Maschinen schon sind.
KTM hat ja gerade erst für die jüngste Ausbaustufe die Rahmenbauweise auch gewechselt, weg von diesem Gitterrohrrahmen, was sie immer als Wüstenschiff bezeichnet haben lange Zeit, hin auch zu dieser Motocross-ähnlichen Zentralrohr Lagerder. Hatten große Schwierigkeiten, das anzupassen, haben auch mit den unterschiedlichen Härten arbeiten müssen, weil bei Honda ist das Ding aus Aluminium, bei KTM ist es aus Stahl. Das heißt, du hast da unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, da mal härteres Aluminium, eine weichere Legierung zu nehmen, um die entsprechenden Kräfte anders durchleiten zu können. Wollt ihr gar nicht versuchen, auch so eine andere Technik zu machen, weil das eigentlich sehr, sehr viel Aufwand und sehr, sehr viel Forschungsarbeit bedeutet? Oder wird sich das irgendwann ändern?
Ja, ich glaube, bestimmt werden wir bald so Rahmen testen, aber dadurch, wie wir schon gesehen haben, dass es denn nicht ganz einfach ist, sofort auf einen guten Rahmen zu kommen und wir gerade sehr zufrieden sind mit unserer Maschine, kann es das sein, dass wir das bald anfangen zu testen oder so und dann Ja, erst genau, wenn wir zufrieden damit sind und wenn alles passt, dann damit anfangen, Rennen zu fahren.
Du wirst dich ja sicherlich schon damit beschäftigt haben, wie die Rallye in diesem Jahr, im nächsten Jahr natürlich, sich entfalten wird. Also sprich, los geht's mit eher steinigem und felsigem Geläuf und dann in die Wüste hinein. Ihr habt in diesem Jahr mehr Tage als je zuvor, wo Motorräder und Autos komplett voneinander getrennt die Etappen fahren. Ich habe schon mit einigen Motorradfahrern gesprochen, die fürchten, dass sie euch da deswegen noch mehr Fiesi-Matenten bei der Navigation reinbauen können, weil sie euch in Canyons, in Schluchten schicken können, die so schmal sind, dass ein Auto da gar nicht rein kann, dass ihr aber da durchaus noch öfter in die Irre geleitet werden könnt.
Ja, ich glaube, dass die Navigation, nicht die ganze Rallye, aber ein paar Tage dass die Navigation sehr wichtig wird. Und dass wir sofort die 48-Stunden-Etappe in den ersten Tagen haben und den Marathon auch in der ersten Woche. Das wird, glaube ich, ziemlich schwer und das wird auch schon viele Fahrer, auf jeden Fall Fahrer, die nicht so gut präpariert sind, und wird für die ziemlich schwer, glaube ich.
Geht ihr das Ganze auch, weil gleich der 48-Stunden-Super-Chrono-Marathon ansteht und weil der zumindest am ersten Tag noch über Felsen führen wird? Geht ihr das Ganze als Team oder du auch als Basti Bühler vielleicht alleine bewusst ein bisschen langsamer an, um da nichts zu riskieren? Weil das ja dann wiederum das Gelände ist, auch was den anderen Rahmen der Honda mehr entgegenkommt auf dem felsigen Geläuf als eurem.
Ja, ich glaube, dass man in der 48-Stunden-Etappe und in der Marathon ziemlich vorsichtig sein muss. Und ich glaube, man wird besser rauskommen, wenn man langsam startet, mit Ruhe nichts riskiert, damit man das Bike nicht kaputt macht, nicht stürzt. Weil man muss nur blöd zur Seite fallen, dann ist wenn die Tower auf dem Felsen haut oder so, dann kann man es fast sagen, dass es vorbei ist durch einen ganz kleinen blöden Sturz.
Wie schwer ist es, sich zu bremsen, wenn du siehst, je nachdem, wie die Startreihenfolge ist, natürlich eine Honda oder auch eine KTM fährt dir plötzlich einfach gnadenlos vorneweg und du versuchst erstmal deinen Stiefel zu fahren und siehst aber, du könntest schneller, willst aber eigentlich nicht, aber willst vielleicht tief im Süden deines Herzens doch. Also wie bremst du dich dann?
Ja, das ist schwer und da kommt dann, glaube ich, die Erfahrung ins Spiel. Klar darf man auch nicht zu viel Zeit verlieren, sodass alle an einem vorbeifahren und man ist dann letzter. Aber man muss schon ein bisschen gucken, weil wenn jemand an dir vorbeifährt und der total viel riskiert, also man darf nicht ganz langsam fahren, aber auch nicht zu viel riskieren. Das muss so ein kleines Mittelspiel sein.
Geht ihr diesen 48-Stunden-Megamarathon als Team an? Versucht ihr da zusammenzubleiben gleich zu Beginn oder prescht jeder für sich los? Ihr seid ja nur drei dieses Jahr, ne? Ihr wart schon mal fünf, jetzt seid ihr nur drei.
Genau, wir sind drei und ich weiß noch nicht, wie wir es versuchen zu machen, aber normalerweise ist jeder für sich. Klar, wenn es dann weiter am Ende des Rennens ist und jemand besser klassifiziert ist, dass man dann helfen kann. Aber so früh im Rennen machen wir normalerweise jeder für sich.
Ist es für dich einfacher oder schwerer, dass die Tage getrennt sind? Mal von diesem Megamarathon losgelöst, sondern generell von diesen, ich glaube, 5 Tage sind es, die Autos und Motorräder komplett getrennt voneinander fahren? Gut oder schlecht für dich?
Für uns ist das eigentlich gleich. Das glaube ich, für die Autos ist das besser, schlechter, weil die navigieren müssen und das fällt ihnen immer schwer, weil normalerweise haben die immer unsere Spuren. Deswegen, für uns ist das eigentlich gleich.
Außer vielleicht, wenn du am Tag vorher Pech gehabt hast und hinter den Autos fahren musst oder wenn die Autos dich überholen, weil du später losgefahren bist und dann du in deren aufgewühlten Spuren rumfährst.
Ja, aber wenn das passiert, dann war es schon wirklich ein ziemlich schlechter Tag und das dürfte eigentlich nicht passieren.
Was rechnest du dir aus? Was glaubst du, was kannst du reißen?
Ich werd die Rallye mit ganz viel Ruhe beginnen, weil natürlich fühle ich mich nicht so, wie ich eigentlich sein wollte, wie ich mich vor Marokko gefühlt habe. Deswegen werde ich, weil es auch so eine harte Rallye wird in der ersten Woche, werde ich versuchen, die erste Woche mit Ruhe anzugehen und dann gucken nach Tag zu Tag, wie ich mich fühle. Weil es wird nämlich der Prolog, der wird nach dem Prolog dürfen wir nämlich die Startorder aussuchen. für den ersten Tag. Und dann nach dem ersten Tag, weil wir zur 48-Stunden-Etappe starten, darf man wieder die Startposition aussuchen. Deswegen wäre es wichtig, einen guten Prolog zu machen, damit man dann hinten startet und dann nach der ersten Etappe, wenn es normalerweise gut laufen würde, wieder aussucht, hinten zu starten für die 48-Stunden-Etappe.
Also das Ergebnis des ersten langen Tages ist noch nicht automatisch bestimmend für die Startreihenfolge in den Prolog hinein, sondern
Genau.
dann hast du wieder
Das darf
eine.
man dann noch aussuchen.
Okay, für die ersten 10 oder ersten 15, weißt du das?
Für alle Rallye-GP.
Alle Rallye-GP können frei wählen und der Erste darf als Erster wählen, wo er losfahren möchte, sowohl nach dem Prolog als
Genau.
auch nach der ersten langen Etappe. Das heißt,
Genau.
es wird dann aber auch der Prolog nicht mehr so von taktischen Geplänkeln geprägt, wie es schon mal war. Und auch die erste Etappe musste eigentlich von Anfang an losmachen.
Genau, eigentlich ja. Deswegen
Das.
ist es gut, mit Ruhe zu starten, aber auch nicht zu viel Ruhe.
Ich kann
Weil
sagen,
wenn
nicht zu
man
viel
zum
Ruhe, dann
Beispiel,
bist du nicht einschlafend unterwegs. Du
genau,
sagst.
weil wenn man sofort, wenn man im Prolog dann nicht keine gute Startposition hat für die erste Etappe und dann wieder für den Anfang der 48 Stunden auch eine schlechte Startposition, ist es dann fürs Anfang der Rallye nicht so gut.
Hast du nur Honda als Gegner auf dem Schirm oder glaubst du auch, dass KTM ein Gegner sein wird?
Klar wird KTM
Frage
Gegner sein, die
wegen
sind.
der Insolvenzgeschichte, weil da ist ja die Frage, was können die an Mechanikern noch nachträglich rüberschicken, die nicht schon vorab bezahlt sind? Mal ganz abgesehen davon, dass wenn sie irgendwo an der Tankstelle stehen, haben sie wahrscheinlich kein Geld mehr, um nachzutanken, was nicht vorher schon
Nee,
bezahlt.
ich glaube, das ist nicht so. Und ich glaube sowieso, dass das Racing Department was komplett anderes ist. Deswegen glaube ich, dass die nicht klar werden, die müssen die ein paar Sachen ändern und werden auch leiden. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt so ist, dass die weniger Mechaniker oder so mitnehmen dadurch.
Du hast gesagt, du fühltest dich oder fühlst dich nicht so, wie du dich vor Marokko gefühlt hast, weil du einen Trainingsrückstand hast oder weil du schon immer noch merken kannst in den Schultern.
Nee, nur wegen dem Training. Also vom Körper her fühle ich mich gut, keine Schmerzen, nichts. Und auch, aber klar, das fehlenden Stunden auf dem Motorrad, weil die ganzen Wochen, wo ich nicht gefahren bin, wo ich nicht trainiert habe, das klar merkt man das. Aber manchmal ist es sogar besser, dass man sich nicht hundertprozentig fühlt am Anfang der Rallye, weil dann fängt man mit mehr Ruhe an und manchmal wird es dann am Ende besser.
Motorradfahrer sind ja sowieso die härtesten Hunde bei der Rallye Dakar überhaupt. Darum betrachten wir in Pitwalk TV ja auch ganz besonders Justin Gerlach, den Berliner Privatfahrer, neben Bühler, einer von drei weiteren Deutschen in der Motorradwertung. Mike Wiedemann ist auch noch mit dabei und die Biker, die haben es ganz besonders in sich. Bühler allerdings ist der einzige im Reigen der Werksfahrer aus der großen Weltmeisterschaft und deswegen lohnt es ganz besonders, auf den gebürtigen Ratinger zu achten. Wir werden den Motorradfahrern in den folgenden Ausgaben von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk und auch von Pitwalk TV noch eine ganze Menge mehr Raum einräumen. Schaut aber auch gern nochmal im Shop auf der Internetseite pitwalk.de, denn dort gibt es in vereinzelten Ausgaben von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift immer wieder fesselnde Geschichten, die euch mitnehmen hinter die Kulissen dieses Wahnsinns der Motorradwertung. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.